wir wollen beten. Das ist gut, wenn wir das uns nicht nur einander zusagen in diesem Lied, sondern auch dir es sagen können und damit dir auch danken können, was wir in dir, Herr Jesus Christ, haben. Und wir sind froh über das, was wir mit Kopf und Herz erfasst haben, was wir in dir haben, und gleichzeitig erahnen wir immer mehr, wie wenig wir von dir wirklich erfasst haben und wie umfassend großartig das ist, was deine Person darstellt in Beziehung zu uns. Und wir freuen uns über jede Faser, jeden kleinen Aspekt, jedes Detail, das neu in unser Leben dazukommt, jedes Puzzlestück, das wir erkennen können, was wir in dir haben und in dir sind. Und wir bitten dich, Herr Jesus, dass auch diese Bibelarbeiten ein bisschen mit dazu beitragen, vermehrt zu erfassen mit unserer ganzen Person, was wir in dir haben und sind. Danke auch für diesen Morgen, danke für deine Nähe und Gegenwart. Wir geben dir, unserem Haupt und Herr, die Ehre und den Lobpreis. Amen. Wir kommen zu Römer 7, 7 bis 8, 2. Paulus schreibt: Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art, denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig, ich aber starb. Und so fand sich's, dass das Gebot mit dem Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ist dann, was doch gut ist, mir zum Tod geworden? Das sei ferne. Sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, damit die Sünde überaus sündig werde durchs Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen, das kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es und die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Was für ein Text. Aber ich fange wieder vorne an. Römer 1, 18, der Gerechte wird aus Glauben leben. 1, 18, 3, 20, Ungerechtigkeit. 3, 21, 4, 25, Gerechtigkeit. 5, 6, 7, 8, als Gerechter leben.
in Kapitel 5 der Schwerpunkt auf den Indikativ, Glaube, der Klimax, Hoffnung und der Liebe Gottes, die in mir wohnt. Weiter Horizont, Römer 5, 12, des universalen Heils. Gnade wird mächtig. Römer 6, wie kann ich leben? Nicht mehr in dem Anspruch des Alten, denn der Alte ist tot. Nicht mehr in dem Söldnerheer, sondern in dem Neuen. Dabei bleibe ich weit weg von der Türklinke. Römer 7, was ist Römer 7? Eine ganz, ganz spannende Frage. Was ist Römer 7? Römer 7 ist, um mal damit anzufangen, wie es hier heißt, die Verse Römer 7, 7 bis 25 gehören ohne Zweifel zu den schwierigsten Abschnitten des Römerbriefs, wie der Paulusbriefe überhaupt. Nun, so ein Vers kann natürlich demotivierend sein, kann aber auch beruhigend sein, insofern, das heißt, wenn wir heute nicht alles verstanden haben, können wir sagen, das ist auch normal. Ja? Als andere ist, die Ich-Rede von Römer 7, 7 bis 25 stellt nach Form und Inhalt ein Unikum dar. Und das stimmt. Sowas gibt es in der ganzen Bibel nicht mehr. Und jetzt muss ich meine kleine Lobrede auf die Bibel kurz halten, das finde ich gerade so faszinierend. Verstehen Sie, die Bibel bietet Ihnen und mir das Evangelium in ganz verschiedenen Formen an. Und das, was für uns manchmal so nervenaufreibend ist, dürfen wir zunehmend als den besonderen Reichtum der Bibel erkennen. Die Bibel ist in der Art der Form schon verschieden, kreativ, vielfältig. Wenn Sie mal ganz kurz gucken, was Sie in so einer Bibel kriegen, da kriegen Sie so einen Stammbaum, der Sie anödet. Sie kriegen eine Materialliste, die irgendwo beim Nehemia auftaucht. Sie kriegen Geschlechterfolgen, Sie kriegen einen Brief, Sie kriegen ein Dokument zur Zeit der Esther. Sie bekommen persönliche Erzählungen, Reiseberichte. Wissen Sie, die Formen sind schon ganz anders. Und jetzt auch hier im Römerbrief, wo der Apostel Paulus plötzlich uns mit einem Ich begegnet, wo wir gar nicht wissen, was ist das eigentlich für ein Ich? Welches Ich kommt denn eigentlich hier vor? Und da merken wir einfach, das ist ein Stück Reichtum der Form, in dem uns das Evangelium präsentiert wird. Da kommt ein Gedicht, da kommt ein prosaischer Text, ganz verschieden. Und es kommt auch so ein Unikum wie die Ich-Rede aus Römer 7, 7 folgende. Und jetzt natürlich müssen wir und wollen wir unser biblisches Denken an einem solchen Text ein Stück weit trainieren. Unser biblisches Denken trainieren. Und gucken natürlich zuallererst auf die unterschiedlichen Interpretationswege, die innerhalb der christlichen Auslegung gegangen worden sind, wenn es um dieses Ich von Römer 7, 7 folgende geht. Und ich bin überzeugt, dass Sie selber ja auch, bewusst oder unbewusst, eine Überzeugung haben, wer denn dieses Ich eigentlich darstellt. Und ich bin auch überzeugt, dass Sie beim immer mehr darüber nachdenken, immer mehr merken, mein Ich, was ich da denke, was es ist, stimmt teilweise, aber das stimmt auch wieder nicht. Also wir haben Probleme, diesen Text stringent zu verstehen, was eigentlich dieses Ich von Römer 7, 7 folgende wirklich darstellt. Fangen wir einmal an, ein paar Interpretationswege zu benennen und auch zu überlegen, wie was dafür spricht, dass dieser Interpretationsweg unterstützenswert ist oder was dagegen spricht aus einem biblischen Denken. Die erste Frage ist natürlich, oder der erste Interpretationsweg bei Römer 7, 7 ist ganz klar, der Brief stammt von Paulus, also das Ich ist wer? Das Ich ist der Apostel Paulus selbst. Logisch, das ist ja erstmal eine gut zu prüfende Sache. Und zwar wäre es dann, die Variation A in unserem Interpretationsweg, es wäre das biografische Ich des Saulus-Paulus. Also Saulus meint eben sein vorchristliches Leben, querstrich sein christliches Leben. Paulus würde also in diesem Leben zurückgucken auf sein Leben ohne Christus. Der Gedankengang ist, er stellt sich der Gemeinde in Rom vor, die sollen ruhig auch so ein bisschen biografisch was mitkriegen, wie er sich jetzt einschätzt in Bezug auf sein Leben vorher und sein Leben jetzt. Schwierig wird schon die Frage, was für eine Funktion das dann in der großen dogmatischen Abfolge haben soll. Dass ein Mann wie der Apostel Paulus jetzt plötzlich in einem prinzipiellen Ablauf, wo er erklärt, was das Evangelium bedeutet, sich fokussiert auf sich selbst. Das ist natürlich schon ein bisschen schwierig. Noch schwieriger wird allerdings diese Theorie, wenn wir uns einmal das Leben des Apostels Paulus angucken und versuchen, das mit den Aussagen von Römer 7, 7 zu vergleichen. Denn in Römer 7,7 wird uns ja eine Person gekennzeichnet, die einer inneren Zerrissenheit lebt, die sich selbst als extrem schizophren fast versteht und sagt, ich bin total am Ende. Auf der einen Seite will ich das gut, dann tue ich es doch wieder nicht. In mir sind Kräfte am Arbeiten und dann bin ich ein Mensch, den kann man nur beklagen. Denkst du an diesen Vers, dieser todverfallene Mensch, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Jetzt gucken Sie mal in die Biografie des Apostels Paulus hinein. Finden Sie irgendeinen Anknüpfungspunkt in seiner Biografie, sowohl der vorchristlichen als auch der christlichen, dass das seine Biografie ist. Der Mann, der vor Damaskus dem Sohn Gottes erschienen ist, der ist doch nicht gespalten. Der Mann vor Damaskus war ein von seinem Tun absolut Überzeugter. Der ist mit einer inneren Souveränität und einer inneren Überzeugung nach Damaskus gezogen, um diese neue jüdische Sekte auszuradieren mit Stumpf und Stiel, wenn es geht. Da spüren sie überhaupt nichts davon, dass da einer in inneren Seelen kämpfen, überlegt, ob er auf dem richtigen Weg ist. Nee, der war absolut überzeugt. Er ist auf dem richtigen Weg. Diese Jesuaner, die sind auf dem falschen Weg. Und denen muss man möglichst schnell einen Riegel vorschieben, damit eine solche fatale Irrlehre sich nicht im guten, gesunden Judentum weiter ausbreitet. Sie entdecken nirgendwo in der Biografie des Apostels Paulus einen Anknüpfungspunkt für einen seelisch zerrissenen Menschen. Das war ja gerade Damaskus, das war ein so dermaßen Artillerieschuss von Bug, das können Sie sich gar nicht anders vorstellen. Ja? Der lief mit voller Kraft in diese Richtung und bekam diesen Artillerieschuss, ich bin es, Jesus, den du verfolgst. Und dann stand dieser Paulus still. Das ist eine ganz andere Biografie. Die Biografie stimmt nicht mit Römer 7. Die Biografie stimmt nicht. Also da muss man merken, da ist das, was im Leben des Apostels Paulus uns in der Apostelgeschichte und von ihm selber im Philipperbrief und im Galaterbrief und im 1. Korintherbrief berichtet wird, stimmt mit dem, wie er das Ich in Römer 7 beschreibt, in wesentlichen Passagen nicht überein. Also ich habe ein ganz riesengroßes Fragezeichen dahinter, wenn es hier das Ich ein biografischer Rückblick des Paulus Saulus sein sollte. Dann denken andere, ja, das stimmt, das ist richtig. Das Ich ist auch nicht ein persönliches Ich des Paulus, sondern Paulus nimmt hier das Ich an des jüdischen, des gesetzlich Frommen, das jüdische Ich des gesetzlich Frommen. Das ist der, der nun tatsächlich unter dem Gesetz lebt und unter dem Gesetz merkt, wie er nicht in der Lage ist, das Gesetz einzuhalten. Das ist ja ein interessanter Gedankengang. Das wäre genau das, was wir ja dann so uns ein bisschen vorstellen könnten im Usus Pädagogicus. Ja? Der gesetzlich Fromme versucht, das Gesetz einzuhalten und merkt, er kann es nicht, er scheitert am Gesetz und das schafft diese Spannung und diese Zerrissenheit, das Gut, das ich will, das tue ich nicht, das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und damit wird er faktisch, der gesetzlich Fromme, zu Christus hingetrieben und kommt dann da zu einer neuen Erleuchtung. Das Gesetz ist weg, bin frei in Christus. Da ist eine Teilwahrheit drin. Das kann man also nachvollziehen. Nur, was daran wichtig ist zu erkennen, ist, wo sind denn diese, in Anführungszeichen, ringenden Juden? Wo sind die denn? Verstehen Sie, es ist ja jetzt nicht so, dass wir das ganze Alte Testament hindurch tausend und abertausend aus dem jüdischen Volk im Gesetzeskampf empfinden. Das war doch gerade das, was die Propheten, die wenigen, die durchschaut haben, zutiefst erschüttert hat. Dass die in einer gewissen Selbstzufriedenheit eigentlich meinten, läuft alles bestens. Ein Amos, wenn Sie den Amos vorstellen in Bethel, der konnte ja nicht sagen, ihr lieben Israeliten, ich sehe euch, wie ihr ringt, das Gesetz zu erfüllen und unzufrieden seid und ich sage euch einen guten Weg, der Messias kommt bald. So gerade umgekehrt. Er muss ihnen sagen, ihr seid so selbstzufrieden, eure Religiosität, da wird Gott euch mal so dermaßen ins Kontor reinschlagen. Es waren einzelne Träger prophetischen Geistes, die im Alten Testament Träger dieser Sehnsucht waren. Zum Beispiel der Propheten Jeremia oder Hesekiel. Herr, nimm uns dieses steinerne Herz raus und gib uns ein fleischernes Herz. Das waren sie. Das waren auch die, wo es anteilig gelten könnte, das für die Römer 7 gilt. Aber es sind wenige. Und diese wenigen, die es waren, sind Träger des Geistes schon gewesen. Jeremia, Ezekiel, die haben es verstanden. Die haben es begriffen. Und die haben diese Spannung empfunden. Und da geht zum ersten Mal so eine Idee auf, was denn hier wohl dieser Text sein könnte. Die es verstanden haben, waren schon Träger des Geistes. Gehen wir zu der dritten Form. Die dritte Form ist, dass man denkt, Paulus hat hier versucht, eine Form neutestamentlich zu füllen, die es im Alten Testament schon gab. Das kennen Sie aus den sogenannten Klagepsalmen. In den Klagepsalmen, da haben wir oftmals innerhalb einem Psalm einen radikalen Wechsel. Ja, das kennen wir ja. Dieses, auf der einen Seite denkt man, ach du liebe Zeit, was ist mit dem los? Und ein Vers später haut es einen rum, denkt man, ist das noch dasselbe? Ja, das heißt, hier werden Erfahrungen, die zeitlich weit auseinander liegen, komprimiert zusammengezogen. Ja, und man hätte also den Gedankengang, dass es ein Klage- und Danklied des Erretteten im Rückblick ist. Das ist ein interessanter Aspekt. Ein interessanter Aspekt, der uns wieder noch ein Stückchen weiterbringt auf dem Weg zur Interpretation von Römer 7. Hier liegen Dinge auseinander. Hier ist auf der einen Seite eine Sicht auf die Not des Lebens vorher und auf das Leben jetzt. Komprimiert könnten Sie es entdecken in den Schlussversen. Da wird dann mal das Fazit gezogen. Auf der einen Seite, ich elender Mensch, Dank sei Gott. Ja? Ich elender Mensch, Zustand, ich diene mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Ich bin mittendrin in diesem ganzen, der ganzen Bredouille. Dank sei Gott, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Ganz komprimiert, ganz nah zusammen. Daher haben wir einen weiteren Aspekt für unsere Interpretation von Römer 7. Ganz anders ist nun das, was ich unter Buchstabe D Ihnen aufgeschrieben habe. Da gehen erst einmal unsere beiden, ich sage es mal in meiner Sprache, Lichtpunkte für die Interpretationshilfe weg und es kommt eine ganz andere Denke rein. Hatten wir in B zum Anknüpfungspunkt, aha, der Geistesträger des Alten Testamentes könnte das verstanden haben, aha, eine Form der Psalmen könnte hier neutestamentlich gefüllt sein, kommen wir bei D in eine ganz andere Interpretation. D sagt, das Ich in Römer 7 ist das Ich im bleibenden Kampf des Menschen in Christus. Das ist ja natürlich eine hochinteressante Linie. Der Mensch in Christus ist im bleibenden Kampf. Und ich habe Ihnen das Schlagwort der Reformatoren dazu geschrieben, simul justus et peccator, das heißt, ich bin zugleich gerecht und Sünder, Gerechtfertigter und Sünder, diese Spannung, in der ich bin. Und wenn Sie jetzt das hören, dann denke ich, sind Sie in Ihrem biblisch-theologischen Denken so dermaßen geschult, dass Sie sofort sagen könnten, wessen theologische Richtung war das? Das ist Luther, das ist Luther. Luthers Überzeugung des ringenden Menschen in Christus, was natürlich mit seiner biografischen Seelenlage extrem zusammenstimmt. Ja? Klammer auf, unterschätzen Sie nie Ihre Seelenlage und die Konsequenzen, die es für Ihre Theologie hat. Das hat man im Theologiestudium uns mühsam versucht beizubringen, das stimmt. Überschätzen Sie nicht die Kraft Ihrer Vernunft. Nach dem Motto, Sie würden völlig unabhängig von Ihrer Person denken. Ach, Ihre Seelenlage spiegelt sich in Ihrer Theologie extrem wider. Ganz klar. Und Sie können von der Theologie und dem, was wir an Menschen hören, auf sein Seelenkostüm zurückschließen. Logo. Luther ist der klassische Fall. Das war ein Mensch, der seiner Biografie zerrissen war. Das war ein Mensch, der in seelischen Amplituden mächtig zu kämpfen hatte. Und das war ein Mensch, der eben auch dann hier in Römer 7 seine Seelenlage wiederfand. Simul justus et peccator. Gibt es diesen Kampf des Christen, wie er hier beschrieben wird? Es gibt den Kampf des Christen. Aber nicht so, wie er hier beschrieben wird. Das ist meine Überzeugung. Und ich sage Ihnen auch, warum. In Römer 6 haben wir gerade gestern fröhlich bekundet, dass wir das Söldnerheer gewechselt haben. Haben wir gerade uns deutlich gemacht, die Sünde kommt ein Leben zu spät, sie ist ein Anachronismus. haben wir vom Apostel Paulus ins Stammbuch gesagt bekommen, halte dich dafür, dass du der Sünde gestorben bist. Sagt uns dieser Mann doch noch im Beispiel in Kapitel 7, Vers 6, nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt. Wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Nun aber. Dann kann doch derselbe nicht für den Christen sagen, wir wissen, ich bin unter die Sünde verkauft. Vers 14. Das geht nicht. Sondern der Status, den ich habe, ist ja genau der in 8,2. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Verstehen Sie? Da merken wir, dass das ist im Denken des Paulus, passt das nicht zusammen. Es gibt den Kampf des Christen mit der Sünde. Ja. Aber so wie hier das Ich beschrieben wird, ist das nicht das Ich des Christen. Denn das Ich, was hier in Römer 7, 14 folgende beschrieben wird, hat eine Versklavung, ist nicht autorisiert in die Freiheit, ringt noch mit dem Alten, ist in einer ganz engen Klammerung drin, hat 8,2 gerade nicht erlebt. Der Christus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wo spricht der Apostel Paulus vom Kampf der Christen? In Römer 6 haben wir es ganz deutlich gehabt, da wird gekämpft, Türklinke, Beispiel. Und zum Beispiel einem Text wie Galater 5, da kann der Apostel Paulus das auch sagen. Er kann sagen, ich sage aber, lebt im Geist, dann werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Aber regiert euch der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Das ist gerade der Clou. Natürlich wird gekämpft, verstehen Sie? Nicht naiv sein, nicht idealistisch. Natürlich kämpft der Christ, natürlich. Aber der Status des Christen ist ein anderer, wie er hier in Römer 7, 14, für das dieses Ich beschrieben wird. Dieses Ich in Römer 7, 14 ist noch versklavt unter das Gesetz. Das ist der Mensch in Christus nicht. Der Mensch in Christus erlebt in 8,2, der Christus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt, aus meiner Sicht, das Thema von Martin Luther kommt natürlich in der Bibel vor. Selbstverständlich, das Thema kommt vor. Der bleibende Kampf des Christen mit der Sünde. Siehe Römer 6, siehe Galater 5. Aber das Thema ist nicht das Thema von Römer 7, 7 folgende. Ist der Unterschied Ihnen klar? Das heißt, der bleibende Kampf des Menschen in Christus ist ein wichtiges Thema. Aber es wird nicht in Römer 7, 7 folgende thematisiert. Was wird dann aber in Römer 7, 7 folgende thematisiert? Wenn Sie B und C nochmal im Hinterkopf haben, dann entdecken Sie das, was in E nun ich Ihnen gerne mitteilen möchte. Nämlich, in Römer 7, 7 folgende sehen Sie ein Ich, das ein Menschen darstellt und der von seinem Menschsein in Bezug auf sein Fleischsein das jetzt sagt, was er erst aus der Position des neuen Menschen in Christus zu sagen vermag. Es ist ein Mensch, der in Bezug auf sein Fleischsein, ohne Christus sein, das uns sagt, was er erst aus der Position des neuen Menschen zu sagen vermag. In diesem Sinn ist Römer 7, bis ein Ausleger gesagt hat, vorchristlich. Das heißt, der vorchristliche Zustand wird beschrieben. Allerdings nicht von dem vorchristlichen Menschen, sondern von dem Menschen in Christus wird aus der Perspektive des Neuen das Alte ins Visier genommen. Warum ist das so wichtig? Weil wir doch genau in Römer 1, 18 folgende erkannt haben, die Sichtweise, was Sünde und Sünden betrifft, ist beim alten Menschen sehr begrenzt nur vorhanden. Natürlich gibt es Einzelne, die sich an einer extremen Spannung ihres Lebens empfinden. Aber das Gros der Menschheit lebt doch nicht im Zustand von Römer 7, 7 folgende, wo sie jeden Tag ringend fragen würden, kriege ich einen gnädigen Gott? Das Gros der Menschheit lebt fröhlich, satt und selbstzufrieden sein Dasein. Dann kommen sie zum Glauben, warum auch immer und durch welche Wege auch immer. und im Nachklapp ihres zum Glauben gekommen Seins gehen ihnen die Augen auf, wie der Zustand ihres vorchristlichen Lebens zu beurteilen ist. Und das ist Römer 7,7 folgende. Das ist Römer 7,7 folgende. Ich erkenne als geistlicher Mensch meinen Zustand als vorchristlicher Mensch, den ich aber als vorchristlicher Mensch so noch gar nicht gesehen habe, noch gar nicht sehen konnte. Denn es ist ein Wirken des Heiligen Geistes, wenn ich mich in diesem Licht sehe. Und das gibt natürlich diesem Text einen ganz anderen Geschmack. Ich begreife mich zum einen alttestamentlich, die Propheten, da war es ja genauso. Das ist interessanterweise gerade die Geistträger, Propheten, Jeremia, Hesekiel, das waren die, die diese Spannung empfunden haben des Volkes Gottes, was noch nicht bei Messias angekommen war. Nimm uns dieses steinerne Herz, gib uns ein fleischernes Herz. Ja? Ich sehe diese Form der Psalmen, diese Wende aus der Klage, oh du todverfallener Mensch, Dank sei Gott. Und begreif, was der Apostel Paulus will. Er will dem Gerechtfertigten, es ist der Gerechtfertigte, der in Römer 7 ja das Thema ist, leben, leben. Wieder sagen, jetzt als Gerechtfertigter kannst du etwas sehen, was du als noch nicht Gerechtfertigter gar nicht sehen konntest oder nur anteilig zu sehen vermochtest. Wie dein Zustand zu begreifen war, obwohl du ihn damals mehrheitlich gar nicht so empfunden hast. Ich sehe teilweise erkennende Blicke, teilweise zögernde. Ich mache weiter. Also, Interpretationswege. Interpretationswege über dieses Thema. Und wenn das nun unser Weg ist, dann dürfen wir an die Textbeobachtung natürlich ein wenig näher herankommen. Das Ich des unerlösten Menschen im Erkennen des erlösten Menschen. Das ist der Gedankengang. Das Ich des unerlösten Menschen, aber erst im Erkennen des erlösten Menschen. Mehrheitlich. Nochmal, es gibt natürlich Ansätze, dass der unerlöste Mensch sich so erkennt, wie es hier beschrieben wird. Aber nicht in der Majorität und nicht in der Qualität, wie es hier beschrieben ist. Gehen wir es an, denn dann haben wir interessante Textbeobachtungen. Die Textbeobachtungen sind ja dann so, dass wir merken, dass natürlich hinter den Versen 7 bis 13 ganz stark dieses adamitische Ich nochmal mitschwingt. Ja? Das adamitische Ich. Da kommt sogar das noch, was wir uns schon ein bisschen in Römer 5 deutlich gemacht haben, diese berühmte toralose Zeit nochmal vor. Ja? Auf der Ebene des adamitischen Ichs wird gesagt, die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ohne das Gesetz war die Sünde tot. Sie wurde, konnte noch nicht behaftet werden. Ich lebte einst ohne Gesetz, das ist adamitisch. Ich lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig, insbesondere dann im mosaischen Gesetz. Jetzt wurde die Sünde lebendig. Ich starb. Das, was mir eigentlich zum Leben gedacht schien, Gottes gute Ordnung, bewirkte bei mir im Erkennen des Schuldigwerdens an dieser Ordnung genau das Gegenteil. Ich bekam meine Besoldung, meine Belohnung, den Tod. Das heißt, auf der Ebene des adamitischen Ichs wird noch einmal dieser unerlöste Mensch beschrieben aus der Perspektive des geistlichen Erkennens des erlösten Menschen. Der adamitische Mensch wird dann beschrieben in seiner Konfrontation mit Gott. Er fängt an zu ringen, er bemüht sich, er ist da rein und er scheitert in dieser Spannung und ruft nach dem Lebendigen. Oh, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Dank sei Gott. Fazit und dann die ganz große neue Einsatzpunkt. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Allein an der Einteilung der Kapitel können Sie schon die lutherische Prägung unserer Bibeln erkennen. Denn dass der Text nicht in 8,2 aufhört, sondern in 7,25 endet, zeigt die lutherische Prägung der Kapiteleinteilung, die wir normalerweise haben. Wer keine lutherische Prägung der Kapiteleinteilung hat, siehe unser Entwurf hier, hört in 8,2 auf. Der Textabschnitt hört nicht in 7,25 auf, denn dann endet er mit einem Simul Justus et Peccator-Satz. Ich diene mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Das ist ein Simul Justus et Peccator-Satz aus lutherischer Sicht. Das ist aber kein Paulus-Satz für den erlösten Menschen in Christus. Der erlöste Mensch in Christus dient nicht mehr dem Gesetz der Sünde. Denn in 8,2 heißt es doch gerade, er ist frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Aber der unerlöste Mensch sieht als erlöster Mensch, genau so war es. Genau so war es. So war mein Zustand. Das Ich trägt adamitische Züge. Die Sünde ist erstaunlicherweise eine personifizierte Macht. Sie ist fast deckungsgleich mit dem, der die Sünde verursacht hat, nämlich mit dem Bösen. Sie wird uns in Römer 6 und 7 und 8 36 Mal genannt. 36 Mal ist von Sünde die Rede. Da merken Sie, wie wichtig das Thema von den Menschen in Christus ist. Ja? Und nun kommt dieser Text und wir können daran entdecken, dass Paulus ja den Menschen ohne Christus und ohne Geist ja normalerweise gerade nicht so beschreibt, wie hier der Mensch ohne Christus beschrieben wird. In Römer 3, denken Sie dran, wurde er genau beschrieben als der, der nicht verständig ist, der nicht nach Gott fragt, die alle abgewichen sind, die sind allesamt verdorben. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. In Römer 7 steht der Mensch ohne Gott da als einer, der innerlich zerrissen ist. In unserem Sprachdenken faustisch, nicht wahr? Das ist doch Faust 1 pur. Ja, das ist Faust 1 pur. Ich werde zerrissen. Ich bin eigentlich im tiefsten gut, aber dummerweise ist das Böse auch da. Und dann merken wir, wie hier die Denkebenen zusammenschlieren. Der Mensch bei Paulus ist nicht der Mensch, der tagtäglich grundsätzlich einem inneren zerrissenen Kampf gegenüber dem lebendigen Gott seinen Weg geht. Es mag es anteilig geben, aber nicht in der Majorität. Und das, was hier gesagt ist, ich will das Gute, nämlich das göttlich Gute. Ich will den Satz leben, du bist der Herr, mein Gott. Ich hasse das Böse. Ich stimme dem Guten zu und dem Gesetz zu. Ich habe Freude am Gesetz. Das ist der Mensch, der ich gerade nicht bin. Der ich gerade nicht bin. Der ich gerne wäre, aber der ich gerade nicht bin. Der Mensch ohne Christus hat sein Leben im Durchschnitt genauso nicht gelebt. Gucken Sie doch mal Ihre durchschnittlichen noch nicht Christen an Ihrem Umfeld. Sind das Typen nach Römer 7,7 folgende? Die zu Ihnen kommen und sagen, wie machst du das denn, dass du mit Gott klarkommst? Wie schaffst du das Gebot Gottes zu halten? Wie kriegst du das hin, dem Ewigen zu dienen? Ich will es von ganzem Herzen. Nein, das ist auch nicht der Fall. Aber erst als geistlicher Mensch begreife ich, wer ich als noch nicht Erlöster war. Mensch, wie habe ich gelebt? Wie habe ich gelebt? Aus der Folie des erlösten Menschen wird der Zustand des nicht erlösten Menschen erst offenbar. Wenn das aber denn so ist, dann gibt es erfrischende Konsequenzen. Nämlich die erste Konsequenz, ich begreife meine Situation. Wenn Gott nicht in mein Leben hineingegriffen hätte, ich hätte ja überhaupt keine Chance. Zappenduster. Ich kann mich nicht mal selber richtig sehen. Selbst das kriege ich nicht hin. Ich bin schon im Bezug auf meine Selbstreflexion verblendet. Und das ist genau das, was wir heute erleben. In Bezug auf uns selbst und in Bezug auf andere Menschen. Wo wir heute als erlöste Menschen sagen, wie kann man nur so selbstverblendet durchs Leben laufen? Wie kann man nur so überzeugt sein von der Ordentlichkeit des Menschen? Wie kann man nur? Erinnert man sich selbst? Wenn Sie eine gute, reichhaltige Phase eines nichtchristlichen Lebens vor sich hatten, dann erinnern Sie an Ihren eigenen Zustand. Das hat super geklappt. Da gab es mal Krisen, Schwierigkeiten, aber es hat super geklappt. Aber das heißt, ich erkenne in Römer 7, lebendiger Gott, ich bete dich nochmal voller Dankbarkeit an, dass du bei mir das Licht angeknipst hast. Ich bete dich an, dass du in mein Leben getreten bist. Ich hätte keine Chance gehabt. Keine Chance gehabt. Ich wäre in meiner Selbstverblendung auf den Gerichtstag Gottes zumarschiert. Das ist eine Konsequenz. Anbetung kommt aus Römer 7, 7 folgende. Anbetung Gottes. Und ich erkenne, wie schon angedeutet, natürlich auch meinen Nächsten klarer durch Römer 7, 7 folgende. Ich begreife, es ist der, wie ich auch, verlorene und geliebte Gottes zugleich. Es ist der, der eben nicht aus dem Standpunkt des Jetzt, des Nun in Christus sprechen kann. Er kann es nicht. Noch nicht. Und deswegen ist er auch nur begrenzt in der Lage, seine Situation aus einer göttlichen Perspektive zu beurteilen. Er wird seine Lage immer beurteilen aus den Maßstäben, die er sich selbst gegeben hat. Und die sind meistens sehr positiv in Bezug auf die Beurteilung seines Menschseins. Dazu gehört immer der Maßstab der Relativität. Im Menschleben ohne Christus gibt es nur einen relativen Maßstab. Das haben Sie sicherlich auch schon gemerkt. Das läuft dann nach dem Motto ab, im Durchschnitt bin ich vorn. Das ist das simpelste Prinzip. Solange es noch so miese Typen auf der Welt gibt, die noch so viel deutlich schlechter sind in ihrer normalen Ethik, bin ich natürlich vorn. Deswegen kann ja auch das Vergleichen so wunderbar funktionieren im Lukas-Evangelium da im Tempel. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie dieser. Im Durchschnitt zu dem, ethisch, moralisch, bin ich natürlich durch. Und plötzlich begreife ich, in der Bibel läuft es ja ganz anders. Da sind unsere relativen moralischen, ethischen Maßstäbe plötzlich völlig irrelevant. Und Gott sagt, tust du mein Gebot, dann wirst du leben, tust du mein Gebot nicht, dann wirst du sterben. Und plötzlich ist die gesamte Relativität vollkommen egal. Es ist in Bezug auf das Todesurteil, wenn ich mein Leben abgeben muss, relativ egal, ob ich mit 80% oder mit 20% ermordet werde. Tod ist Tod. Ich gebe mein Todesurteil. Aber das kann der Mensch, der noch nicht vom Geist Gottes erläutert ist, nur ganz begrenzt erkennen. Das ist schon ein Wunder des Heiligen Geistes, wenn Sie merken, dass da ein Umdenkprozess im Maßstab und in der Selbstbeurteilung anfängt anzubeginnen. Und deswegen ist Römer 7, 7 so ein wunderbarer Text, weil er mir eine andere Sicht für meinen Nächsten gibt. Es braucht das Wunder Gottes, dass das Licht angeht. Es braucht das Wunder Gottes. Ich bin zum Dritten kritischer gegenüber Systemen ohne die Perspektive von Römer 7, 7 folgende. Das ist für mich ein wichtiger Satz. Ohne Systeme, die Römer 7, 7 folgende nicht begreifen. Das sind ganz viele, auch sehr oft pseudochristliche Systeme, die den Gutmenschen und den Gutkerngedanken für einen Menschen liebäugelnd immer wieder vor sich hertragen. Ich denke, da haben Sie alle Ihre Erfahrungen. Die Idee vom guten Kern im Menschen. Und wir wollen doch eigentlich alle das Gute. Und im Grunde genommen sind wir einfach nur arme Opfer der Verhältnisse. Und wenn wir die Verhältnisse ein bisschen ändern würden, vor allem wenn er oben die Verhältnisse ein bisschen ändern würde, dann sähe es bei uns hier unten ganz anders aus. Also im Grunde die Verursachung für das Problem liegt da oben. Wenn der andere Rahmenbedingungen gegeben hätte, wir sind okay. Ja. Und das kommt auch christlich immer wieder rüber. Das kann nur einer sagen, der die Römer 7,7,7 Perspektive nicht hat. Der den Menschen nicht in der Weise sehen kann, wie hier Paulus uns das verdeutlicht. und dann bis hinein die Verkündigung eine humanistische Idealisierung predigt, die nicht mit der Sicht des erlösten Menschen auf den noch nicht erlösten Menschen zusammenhängt. Ich gehe noch eins weiter. Eine nächste Konsequenz ist für mich, ich sehe jetzt noch klarer als Christ mein eigenes Gefährdungspotenzial. Denn, das muss ich Ihnen schon ehrlich sagen, Römer 7,7 lutherisch zu nutzen, birgt ein massives Gefährdungspotenzial, das viele unterschätzen. Nochmals, es gibt den Kampf. Ja? Wenn ich ihn aber mit Römer 7,7 begründe, ich weiß nicht, ob Sie das schon selbst erlebt haben, dann habe ich natürlich die große Gefahr der Sündenerklärung, der Sündenduldung und der Sündenakzeptanz. Denn dann bin ich ja schließlich genau der, der mit meinem täglichen Schrott vor Gott steht, mit diesem Satz, ich diene mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Herr, du weißt, so ist zur Zeit. Und das ist nicht christlich. Verstehen Sie? Damit Sie da nicht einen falschen Zungenschlag kriegen. Es geht mir gar nicht darum, dass Sie und ich kämpfen, bis der Herr uns abholt. Sind wir uns alle einig, ja? Galater 5, Römer 6, Türklinke, alles klar. Aber so ein Text, wo ich sagen kann, Herr, was jetzt gerade gelaufen ist, das gehört halt zur Abteilung, alter Mensch. Sorry, du weißt, so ist halt. Nein, 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 nein. Seid frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Du bist nicht versklavt. Du läufst nicht mehr dem Söldner her. Du bist tot in Bezug auf die Sünde. Das ist die Beschreibung des neuen Menschen in Christus. Wenn ich aber meinen Zustand über Römer 7,7 formuliere, habe ich ein Gefährdungspotenzial, das manches Mal zu einer Duldung und Akzeptanz von sündigen Zuständen führt. Und das Letzte, ich bin natürlich enorm bestärkt in meiner Christusgemeinschaft. Jetzt ist dieser Text, ich hoffe, Sie merken das, nämlich eingebettet in das, was wir gestern Abend hatten, von unserem Söldner her und von der Freisetzung. Und die Fortsetzung ist ja dann in 8,2. Er hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das war's doch. Denn die da fleischlich sind, Römer 8,5, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Fleischlich gesinnt sein ist der Tod, altes Söldner her. Geistlich gesinnt sein, das ist Leben und Frieden. Und dann hat der Römerbrief seine innere Stringenz. Er knüpft mit Römer 8 an Römer 6 und gibt uns in Römer 7 eine vertiefte Perspektive, die ich, der erlöste Mensch, auf den Zustand meiner Lage als noch nicht Erlöster erkennen kann. Ich habe in einem Römerbrief-Kommentar von einem Ausleger diesen schönen Satz gefunden, den ich Ihnen da unten aufgeschrieben habe. Bruder Kossmann, ein Berliner Prediger, der manchen von uns auch hier im Haus bekannt ist, der hat einmal geschrieben, Bruder, Schwester, nimm deine Stellung in Christo ein. Haltet euch dafür. Rechne damit im Glauben, dass du in Christo befreit bist vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und du wirst finden, dass normales Glaubensleben nicht in Römer 7, 7-25, sondern in Kapitel 8 beschrieben ist. Ich bete. Das ist schon ein ganz besonderer Text, der Jesus Christus. Und natürlich wissen wir, wie viele Christen, wie viele Generationen darüber nachgedacht haben. Und wir danken dir einfach, dass wir heute Morgen ein bisschen Zeit hatten, darüber nachzudenken. Ja, wir kämpfen. Natürlich kämpfen wir. Wir hören immer die Stimme des alten Söldnerführers. Immer wieder klopft er an. Aber du hast uns autorisiert. Du hast uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. wir sind mit dir gestorben und begraben. Da gibt es keinen Rechtsanspruch mehr. Und wir danken dir für diesen wunderbaren Satz. So ist nun kein Verdammungsurteil mehr für die, die in Christus Jesus sind, die erlebt haben, dass sie frei geworden sind vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und wenn wir zurückgucken, Herr, dann sehen wir uns, was wir ohne dich waren. Und wir wollen dir nur von ganzem Herzen danken, dass du dich über uns erbarmt hast. Und das spornt uns enorm an, dich einfach für uns wertvolle und wichtige Menschen zu bitten, die dich noch nicht kennen. Dass du dein Erbarmen, das du uns zugewandt hast, auch ihnen zuwendest. Und dass das geschieht, was der Apostel Paulus uns sagt, betet mit mir um eine offene Tür. Herr, schaff du eine offene Tür. Knipst das Licht an. Lass deinen Geist wirken. Gib erkennender Lage. Gib Sehnsucht nach dir. Lass diesen Schrei deutlich werden. Wirke du durch deinen Geist. Und bitte verzeih, wo an der einen oder anderen Stelle aus dem Kampf ein Akzeptieren, ein Dulden, manches Mal sogar ein Rechtfertigen geworden ist. Reinige du uns und stell uns neu hinein in die Freiheit und die Autorität des Menschen in Christus. Wir geben dir die Ehre und den Dank. Du unser Herr und Gott. Amen.